Der heutige Sonntag, der 15. Juni, heißt Trinitatis. Hierzu ein paar Gedanken. Trinitatis, endlich Trinitatis, Tag der Dreieinigkeit. Mir kam und kommt dieser Sonntag wie ein Endpunkt vor, den man nach langer Wanderung erreicht hat. Wenn man die Querverbindung läuft von der Schelinger Matte aus, durch den Buchenwald und dann von oben nach Oberbergen runtersehen kann, steht da eine Bank. Endlich, sagt man dann. Mal ausruhen, die Aussicht genießen und sich nicht mehr unbedingt daran erinnern müssen, dass man bergauf ganz schön schnaufen musste und ins Schwitzen kam, zumal bei diesen Temperaturen. Nur noch aufs Bänkle plumpse, Üsbuschte, Äuge schließe und genieße. Endlich angekommen. So, genau so kommt mir der heutige Sonntag vor. Trinitatis. Wie ein endlich erreichter Ruhepunkt nach langer, anstrengender und ungewisser Wanderung. Begonnen hat sie im Advent. 4 Sonntage lang wird die Hoffnung auf den Messias gehegt und gepflegt. Dann das Weihnachtsfest. Schon was Einmaliges. Eben nicht nur die Geburt eines Kindes, sondern dieses Kindes, ein Jude, der 8 Tage nach seiner Geburt beschnitten wurde, wie es vor ihm und nach ihm alle jüdischen Buben erleben. Steht so in der Bibel, am Ende der Weihnachtsgeschichte. Das Christentum ist übrigens die einzige Religion weltweit, die die Geburt ihres Gründers feiert. Die anderen begehen nur deren Todestage. Und dann, kaum ist Weihnachten vorbei, die Geburtstagslieder verklungen, die vertrockneten Christbäume entsorgt, die Krippen eingemottet, wird man mitgenommen in eine schwere Zeit. Wir nennen sie die Karwoche. Sie wird eröffnet mit dem Palmsonntag, geht über in den Gründonnerstag, der übrigens nichts mit der Farbe Grün zu tun hat. Das Grün leitet sich vom mittelhochdeutschen Greinen ab und kann mit Weinen oder Klagen übersetzt werden. Am Tag darauf, Karfreitag, sollte man nicht zuerst an die Kreuzigung denken, sondern zunächst einmal daran, dass auch 2 andere entsetzliche Dinge passiert sind. Jesus wurde verraten und verleugnet. Das sind 2 völlig verschiedene Dinge. Verraten wurde Jesus von Judas. Er hat das gemacht, weil er mit den Zielen, die Jesus verfolgte, nicht einverstanden war. Er wollte selber der Anführer sein. Eher der, der mit Waffengewalt seine Ideen durchsetzen will. Deshalb gehörte zu seinem Verrat, dass er mit einer Gruppe von bewaffneten Männern auf Jesus zukam. Was für ein Bild! Eine bis zu den Zähnen bewaffnete Gruppe von Männern will den Frieden verkündenden Jesus einfangen. Wie beschämend ist das, wie kleinlich. Verrat ist das immer. Das hat Judas dann auch gemerkt und weil er so verzweifelt war und keinen Ausweg mehr für sich sah, wollte er das kleine Vermögen, das er von den Hohepriestern für seinen Verrat bekommen hat, zurückgeben und damit seine Schuld tilgen. Das geht natürlich nicht. Und die Reue des Judas überzeugte seine Auftraggeber auch nicht. So erhängte sich Judas schlussendlich. Verleugnet wurde Jesus von Petrus. Beide, Judas und Petrus, gehörten zum Inner Circle von Jesus. Verleugnen geschieht im Gegensatz zum Verrat in der Öffentlichkeit. Petrus sagte im Innenhof des Prätoriums, dass er Jesus nicht kenne. Nein, er sagte nicht einmal seinen Namen Jesus, er sagte, ich kenne diesen Menschen nicht. Eigentlich wollte Petrus ja was anderes sagen. Klar kenne ich Jesus. Ich habe ihm versprochen, mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Aber er konnte es nicht. Er wollte seine Haut retten. Daraus wurde die Leugnung. Damit hat er auch die Innigkeit zu Jesus, das Erleben der Wunder und wunderbaren Worte Jesu verleugnet. Im Grunde seine ganze Geschichte, die ihn mit Jesus verband, verneint. Wenn jemand leugnet, dann sagt er, das ist nie gewesen. Bei Petrus aber war noch was zu machen. Als Auferstandener ist Jesus ihm noch einmal begegnet und er hat ihm dort öffentlich dreimal dieselbe Frage gestellt. Petrus, liebst du mich? Petrus hat gleich gewusst, worum es ging. Er hat dreimal geantwortet, du weißt, dass ich dich liebe. Glaubt mir, diese Worte waren für Petrus schwerer zu sagen als Vorwürfe zu ertragen. Danach jedenfalls war die Beziehung zwischen Petrus und Jesus geheilt und Jesus konnte mit ihm weitermachen und ihm einen Auftrag übergeben. Der Weg geht dann weiter ans Kreuz, ins Grab, in die Auferweckung, ins Totenreich, zurück zum Vater, von wo aus der Geist ausgegossen wurde. Und eine Woche später, heute Trinitatis. Ankommen und ausruhen. Der Weg dahin war nicht ohne. Mit Höhen und Tiefen, grandiosen Enttäuschungen, Liebesbeweisen, angekratzter Hoffnung, Wunderbarem und Erschütterungen. Jetzt ist man am Ziel. Jetzt ist alles erreicht. Trinitatis. Jetzt können wir glauben an einen Gott, der nichts ungenutzt ließ, um seiner Welt seine Liebe zu bekunden. Hat's die Welt verstanden? Können an einen Gott glauben, der die Grundlagen des Lebens erschaffen hat, die Schöpfung, die Zeit, die Schwerkraft, die natürlichen Lebensgrundlagen. Die Liebe, die Jesus in die Welt brachte und eine Hoffnung auf Neues, die aus der Erfahrung von Gnade schöpft. Jesus, der nicht verstanden wurde. Harte Herzen taten sich schon immer schwer, sich für die Liebe zu öffnen. Und um das nochmal klarzustellen, Jesus wurde nicht geopfert, schon gar nicht von seinem Vater im Himmel. Es hätte keinen Grund dafür gegeben, dass er, Jesus, seinen Sohn am Kreuz opfert. Wofür auch? Aber Jesus wurde Opfer von Kälte, Uneinsichtigkeit, Stolz und Verblendung, zerrieben zwischen den Machtblöcken von weltlicher und religiöser Institution. Der dem Tod dann aber nicht überlassen wurde und dem neues Leben geschenkt, eingehaucht wurde. Der als erstes die Toten ausgesucht und sie getröstet hat und jetzt eingesetzt ist neben seinem Vater im Himmel. Da sitzt er und schaut, wie wir auf dem Bänkle sitzen und schauen. Wir werden irgendwann wieder aufstehen und weiter oder zurückgehen. Er wird das auch machen. Er legt die Hände nicht in den Schoß. Es heißt von ihm, er wird kommen. Wie wir wieder zurückkommen, so wird er zurückkommen und zurechtbringen. Endlich Trinitatis und weiter. Ein Ruhepunkt ist noch kein Endpunkt. Doch auch ein Brief geht ja mal zu Ende. Als alles gesagt bzw. geschrieben war, legte der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth seinen Lesern etwas auf. Sie sollen zärtlich zueinander sein, wörtlich, küsst euch mit dem heiligen Kuss. Und der Schluss seines Briefes liest und hört sich wie ein Rohentwurf des Glaubens an den dreieinigen Gott. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gnade 1, Liebe 2, Gemeinschaft 3. 3, 1, Trinitatis. Darauf kann man sich jetzt aber nicht ausruhen, denn gerade das ist ein Impuls zum Aufstehen und Weitergehen. Gnade ist das, was Jesus gelebt hat. Er will, dass das unbedingt gelebt und weitergesagt wird. Wir sollen niemanden und auch uns selbst niemals aufgeben, warum auch immer. Die Liebe Gottes ist das, was Gott ausmacht, eine grundlose Liebe. Deshalb gilt sie allen Menschen. Eine Liebe, die sich sorgt und fragt, Was kann ich für dich tun? Und last but not least, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sie ist das Netz, das die Christen weltweit zusammenhält. Und wenn die Christen weltweit zusammenhalten, dann fällt die Welt auch nicht auseinander. Endlich Trinitatis, es kann weitergehen. So viel für heute am Sonntag Trinitatis. Morgen geht es weiter mit der Theologie der Zärtlichkeit.